Weltfunk.
So, hallo und herzlich willkommen zum Weltfunk, eine neue Ausgabe des Weltfunk bei Radio Free FM auf der 102,6 in Ulm oder auf freefm.de weltweit. Vor im Studio ist heute Matthias, grüß euch, und ich bin nicht alleine. Bei mir sind zwei Menschen. Hallo, herzlich willkommen. Es handelt sich um Britta und Mario vom Kompass Collective. Schön, dass ihr da seid. Freut mich sehr. Unser Thema heute, und deswegen sind sie hier, und zwar aus aktuellem Anlass, ist die zivile Seenotrettung im Mittelmeer. Mal wieder hatten wir schon öfters, allerdings jetzt mal wieder aus einem eher traurigen Anlass. Zwei Gäste vom Kompass Collective. Vielleicht eine Frage vorweg, bevor wir zum aktuellen Anlass kommen. Was ist denn das Kompass Collective?
Ja, auch hallo von uns und danke, dass wir da sein dürfen. Das Kompass Collective, das ist eine Organisation, die aus dem Wendland kommt und die seit August 2023 im Mittelmeer aktiv ist. Sie haben die Trottermar 3, das ist ein 13 Meter langes Segelschiff. Also ein Motor hat es auch, aber es ist auch viel segelnd im Einsatz. Und sie sind damit von Sizilien aus auf dem Mittelmeer unterwegs in 8 bis 9 Einsätzen jährlich und nennen sich die Boatspotter. Das heißt, es geht auch viel erstmal darum, überhaupt Boote zu sehen, auf denen flüchtende Menschen über das Mittelmeer kommen. Und dann, je nachdem, ob die Unterstützung brauchen, zu unterstützen, eventuell an Bord zu nehmen und auf diese Weise sicherzustellen, dass die Menschen im Mittelmeer nicht ums Leben kommen.
Vielleicht noch 2, 3 Sätze so auch zu dem Verein selber. Wo kommt der eigentlich her? Also örtlich gesehen zwar aus dem Wendland, aber die den Ganzen gegründet haben, die auch die Hauptakteure sind, haben beide, also ist einmal Katja und auch Matthias, seit ungefähr 40 Jahren Erfahrung im gewaltfreien Widerstand. Wendland ist ja, denke ich, auch bekannt wie dafür. Tschernobyl ist auch noch nicht so lange her, irgendwie der Jahrestag. Also vielleicht auch ein interessanter Anknüpfungspunkt nochmal dazu. Und da haben die halt sehr, sehr viel und sehr lange Erfahrung irgendwie mitgemacht. So wie kann ich halt irgendwie gewaltfreien, aber im Widerstand leisten, wie kann ich Menschen supporten und unterstützen, und irgendwann dann mit der ersten großen, ich nenne es jetzt mal so großen Fluchtroute 2015 hat es dann begonnen, dass sie eben auf dieser Route Menschen und da auch in erster Linie schwangere Frauen unterstützt haben, und ja, bis sie dann halt irgendwann über Wege, ich kann es gar nicht ganz genau erklären, wie eben an dieses Segelschiff gekommen sind und seitdem eben diese Einsätze im Mittelmeer fahren.
Da sind wir schon beim aktuellen Anlass, wenn wir über das Segelschiff sprechen, über die Trottermar 3. Was ist denn passiert?
Die Trottermar 3 war wieder im Einsatz zwischen Lampedusa und der tunesischen Küste in einem der, ich sage jetzt mal, typischen Einsatzgebiete und hat dort ein Boot mit geflüchteten Menschen gesichtet und sie letztlich auch an Bord genommen, weil das Boot auch schon anfing, sage ich mal, Probleme zu machen, die Luft verloren hat. Sie haben diese Menschen nach Lampedusa gebracht, haben das auch angekündigt der italienischen Küstenwache, also sprich auch quasi der italienischen Regierung. Man muss dann auch immer Rom informieren. Und sie sind dann, als sie in Lampedusa ankamen, wurde die Trottermar festgesetzt. Das ist schon das zweite Mal, dass das passiert. Festsetzung bedeutet, dass das dem Schiff praktisch nicht mehr erlaubt wird, weiterzufahren. Das heißt, es beendet den Einsatz, es beendet eventuell auch den folgenden Einsatz. Es zieht auch ein Gerichtsverfahren nach sich, es ist eine teure Sache. Beim letzten Einsatz war es, bei der letzten Festsetzung war es so, dass die letztlich gerichtlich gekippt wurde. Davon gehen wir auch diesmal wieder aus. Und der Grund, dass diese Festsetzung überhaupt ausgesprochen wurde, ist, dass es heißt, man hätte illegal gehandelt, weil man nicht mit der tunesischen Küstenwache kommuniziert hat. Da könnte ich jetzt auch gleich noch mal zu erzählen, aber vielleicht hast du ja auch noch eine Frage dazu erstmal, Matthias.
Kleine Zwischenfrage. Wir reden hier über ein Segelboot, über ein Segelschiff und kein großes Schiff mit ausschließlich Motorantrieb, sondern tatsächlich ein Segler.
Ja, also er hat beides, also Segel und Motor, und der Motor wird auch gebraucht, um erstmal so diese in der Regel größere Strecke von Sizilien bis Lampedusa zurückzulegen. Das ist dann auch so ein Teil irgendwo auch der Vorbereitung noch auf den Einsatz und dann natürlich von Lampedusa aus in die Search and Rescue Zone entweder von Libyen oder Tunesien, und das alleine jetzt mit Segelkraft, da wären die dann 3 Wochen unterwegs, bis die überhaupt mal so ankommen. Also der Motor wird schon gebraucht. Aber ja, es ist ein Riesenunterschied. Also ich denke, so Sea-Watch ist sicherlich auch vielen Begriff als eben auch eines so der ersten Boote, die halt für eben die zivile Seenotrettung irgendwie genutzt wurden im Mittelmeer. Und das ist ein Riesenunterschied. Also von der Größe vom Boot her, von aber auch der Anzahl der Crewmitglieder, die dann irgendwie auch gebraucht werden, um überhaupt so einen Einsatz zu ermöglichen. Und das bei der Trotter Mark III sind es halt man gerade 6 Personen, und für die eher der größeren Kategorie zugehörigen Boote sind das dann halt eben auch mal gleich bis zu 15 Personen.
Die Aufgabe des Schiffs ist in dem Fall aber schon auch die Beobachtung des Gebiets und nicht ausschließlich die Rettung von größeren Menschenmengen. Also kreuzen in den Gewässern und beobachten, was dort vor sich geht.
Also die Idee ist zum einen erstmal das Boatspotting. Das steht auch mit auf der Homepage vorne so drauf. Und da werden sich wahrscheinlich manche Leute fragen, was ist denn bitteschön Boatspotting? Es geht um vieles. Also es geht letztlich natürlich darum, Menschenleben zu retten oder Menschen eben auch eine sichere Überfahrt am Ende zu ermöglichen. Aber es geht ja damit los, erstmal muss man so ein Boot überhaupt sehen. Das tun oftmals auch die Flugzeuge. Es gibt 2 Flugzeuge, die im Einsatz sind, über dem Mittelmeer so Suchmuster fliegen und dann eben Funksprüche abgeben, wenn sie Boote in Schwierigkeiten entdecken. Das tun natürlich aber auch die Schiffe, die unten unterwegs sind. Und zum einen geht es darum, überhaupt diese Boote zu sichten, dann eben auch den Ort durchzugeben, wo sind die jetzt gerade, brauchen die Hilfe, eben einfach diese Situation auch zu sortieren. Das heißt, man fährt dann erstmal dorthin, schaut überhaupt, wie viele Menschen sind auf dem Boot, brauchen die Hilfe, gibt es da vielleicht einen medizinischen Notfall, ist das Boot noch in Ordnung oder kommt das jetzt nicht mehr vom Fleck, fängt es gerade an zu sinken, also all solche Sachen abzuklären. Die Trottermann nimmt nicht, was wahrscheinlich viele Leute denken, automatisch und sofort gleich die Leute an Bord, sondern sondiert sozusagen die Situation, unterstützt teilweise, indem sie zum Beispiel Trinkwasser und Rettungswesten verteilen. Das ist ja auch dramatisch. Also wenn man so ein Bild sieht, Menschen auf so einem Schiff, alle ohne Rettungsweste, ne, das, danach können sie mit Rettungsweste wenigstens weiter. Und es wird auch die italienische oder maltesische Küstenwache informiert, je nachdem eben auch, wo das Boot gerade ist, in welcher Zone eben das sich befindet. Letztlich mit der Idee, dass dann von dort aus auch eine Unterstützung kommt, soweit Unterstützung gebraucht wird. Die Trotter Mars allerdings auch in der Lage, notfalls eine Situation erstmal so zu stabilisieren, dass sie mehrere Dutzend Leute auch an Bord nehmen kann. Es gibt dann auch so Flöße, die sie noch extra ins Wasser lassen kann. Und sie hatte schon einmal auch über 50 geflüchtete Menschen auf dem Boot zusätzlich zu dieser Crew. Kann man sich vorstellen, war dann voll bei 13 Metern. Ne? Das heißt, je nach Situation nimmt sie nach Möglichkeit eben auch gar niemanden an Bord, wenn es eben nicht dringend nötig ist. Wenn es dringend nötig ist, dann eben alle, die es jetzt brauchen. Ne?
Ich versuche mal so einen Vergleich zu machen, um sich das besser vorstellen zu können, weil ich meine, das Mittelmeer ist relativ groß und Boot ist relativ klein. Das ist ungefähr so, als würde man hier in Ulm mit dem Fahrrad unterwegs sein und ein Rettungsruf aus Stuttgart bekommen und sagen, kommt doch mal bitte. Wie lange man dafür braucht, ist eher vorstellbar, um mal so eine Größenordnung zu nennen, weil dieses Boot für diese Größe irgendwie des Such- und Rettungsgebietes so langsam ist, dass das nur Sinn macht, wenn sie in der Nähe sind. Das heißt, es kann auch tatsächlich sein, dass halt einer von diesen Flugzeugen, die halt auch zu Sea-Watch gehören, und zum Beispiel ein Boot spotten und sehen, dass es da und da, und es ist vielleicht auch irgendwie, sieht so aus, als wäre es demnächst nicht mehr seetauglich, und geben jetzt diesen Funkspruch weiter, dann kann das sein, man ist irgendwie als Crew auf dieser Trotter Mar 3 und bekommt diesen Funkspruch und weiß ganz genau, bis dahin schaffen wir das sowieso nicht. Aber es gibt mehrere Boote, die einfach in diesem Gebiet unterwegs sind. Und dann guckt man halt immer, welches Boot ist gerade am nächsten dran.
Mhm. Genau, und was Boatspotting letztlich auch noch bedeutet, auch ein trauriger Faktor, teilweise beobachten die Schiffe der zivilen Flotte, das sind ja nicht nur die Trotter Mar, es gibt ja die anderen auch noch, auch sogenannte Pullbacks, also wenn die Schiffe, die mit den Menschen, die gerade auf der Flucht sind, von der tunesischen Küstenwache oder der sogenannten libyschen Küstenwache dann tatsächlich wieder, ja, ich kann es nicht anders nennen, als eingefangen werden und an der Flucht gehindert werden. Das ist ein illegales Vorgehen, und das ist was, was die Trotter Mar 3 natürlich in dem Augenblick jetzt nicht verhindern kann, genauso wenig wie auch die anderen Schiffe der zivilen Flotte. Aber es ist natürlich auch eine Sache, das ist so eine Art Monitoring, was passiert eigentlich auf dem Mittelmeer? Ne? Was beobachtet man, welche Menschenrechtsverletzungen dokumentiert man darüber auch?
Vielleicht auch da nochmal wieder so ein Vergleich, um es plastischer zu machen, irgendwie, wenn man wieder das Fahrrad nimmt, als Trotter Mar 3, die Boote der sogenannten libyschen oder auch der tunesischen Küstenwache wären dann Formel-1-Rennwagen.
Ein höchst ungleiches Rennen an der Stelle. Jetzt wird die Trotter Mar 3 auf Lampedusa festgehalten von italienischen Behörden. Was konkret wird denn vorgeworfen?
Vorgeworfen wird, dass man nicht mit der tunesischen Küstenwache in Kontakt getreten ist, obwohl der Vorfall in der sogenannten tunesischen Such- und Rettungszone stattfand. Die Trotter Mar 3 Crew beruft sich darauf, dass sie nach Seerecht gehandelt hat. Seerecht bedeutet, wenn du einen Menschen in Not siehst, musst du ihn unterstützen und gewährleisten, dass er an einem sicheren Ort an Land kommt. Und jetzt kommt dieser politische Aspekt. Wir bewerten Tunesien nicht als einen sicheren Ort für Menschen auf der Flucht. Und ich meine nicht nur wir machen ja keine Gesetze, wir erfinden das ja nicht alles, sondern das ist wirklich gedeckt von ganz vielen Menschenrechtsorganisationen. Da gibt es sehr viele Untersuchungen, sehr viele Nachweise von massiven Menschenrechtsverbrechen, erst wieder jetzt auch von Amnesty International im Report, dass Leute in der Wüste ohne Trinkwasser ausgesetzt werden, also Leute, die an der Flucht gehindert wurden oder so. Ja, also viele Flüchtlinge kommen aus dem Subsahara-Gebiet, das heißt, die sind schon in Tunesien Leute auf der Flucht, die eben auf dem Weg nach Europa sind. Und da eben Tunesien nicht der Vorstellung von einem sicheren Ort für diese Menschen entspricht, wurde eigentlich nach Seerecht gehandelt. Das sehen aber die italienischen Behörden anders.
Ja, es ist auch nicht so ganz einfach, weil an erster Stelle steht schon, ich muss einen Funkspruch absetzen, und es gibt einen bestimmten Kanal, der so ist, dass der offen sein muss, immer für alle, egal welche Schiffe, Flugzeuge, sonst wie, wer in der Nähe ist, um den auch hören zu können. Es ist praktisch sowas wie der SOS-Kanal, könnte man sagen. Und wenn natürlich dann jemand wie jetzt die Crew der Trotter Mar 3 genau diesen Kanal so nicht bedient, um dann dadurch auch die tunesische Küstenwache darüber zu informieren, könnte man erstmal sagen, Moment, das ist nicht rechtens. Aber das übergeordnete Recht, nämlich wie schaffe ich es, die Menschen irgendwie auch an einen sicheren Ort an Land zu bringen, das ist halt die Argumentation, die eben wichtig und entscheidend dafür ist, Menschen einfach einen sicheren Ort auch zu geben. Und der ist in Tunesien definitiv nicht gegeben.
Zurück beim Weltfunk bei Radio Free FM. Heute mit dem Thema zivile Seenotrettung aus dem aktuellen Anlass der Festsetzung des Schiffes Trotamar 3 auf Lampedusa. Wie wird es weitergehen mit der Trotamar 3? Sie ist jetzt erstmal festgesetzt von den italienischen Behörden. Was passiert als nächstes?
Okay, ja, also ganz aktuell müsste sie langsam auf der Fahrt von Lampedusa nach Licata, das ist der Heimathafen, sein. Und rechtlich ist so, gibt es eine Geldstrafe in Höhe von 7.500 Euro und eine Festsetzung von 15 Tagen, wobei nicht ganz klar ist, ob diese Überfahrt von 2 Tagen dann noch oben drauf gerechnet wird oder schon dazugehört. Also sagen wir mal, 15 bis 17 Tage ist halt diese Festsetzung. Und was gut im Rechtlichen gesehen ist, dass das jetzt als erste Festsetzung wieder gilt, obwohl es schon mal eine gab, aber dadurch, dass halt wir sofort auch Einspruch erhoben haben und dann auch rechtlich dagegen vorgegangen sind, was zwar mehr gekostet hat als diese eigentliche Gebühr der Festsetzung, hat aber dazu geführt, dass es jetzt wieder die erste ist. Und das Problem dabei ist, dass halt, wenn es die dritte Festsetzung je irgendwann mal geben sollte, was es hoffentlich nicht wird, auch rechtlich gesehen, kann dann irgendwie Italien sagen, so, und jetzt wird das Boot endgültig und für immer beschlagnahmt. Und das wollen wir natürlich verhindern.
Es kommt also schon darauf an, ob man sozusagen Wiederholungstäter ist oder ob das erste Mal eine Festsetzung stattfindet und auch anerkannt wird schlussendlich, dass es rechtlich dass ein Rechtsbruch war aus Sicht der italienischen Behörden.
Mhm. Ja, klar, es steckt natürlich auch dahinter, rechtlich dagegen vorzugehen, um einfach deutlich zu machen, so dass das, was wir machen, ja nicht in erster Linie irgendwie eine erweiterte Schleppertätigkeit ist, sondern dass das, was wir machen, ist halt Menschen auf irgendwie der Flucht oder People on the Move, wie wir sie nennen, halt zu begleiten, zu supporten, zu unterstützen. Und solange irgendwie die in einem Boot unterwegs sind, das fährt, dann kann man den Wasser bringen, kann den vielleicht irgendwie Schwimmwesten bringen und ansonsten beobachten und gucken, okay, die fahren weiter und das ist alles gut. Also es ist auch nicht das Ziel, von vornherein dahin zu fahren, alle an Bord zu nehmen und dann so schnell wie möglich nach Lampedusa zu kommen.
Aus Sicht der italienischen Behörden ein Rechtsbruch, aus Sicht vom Compass Collective humanitäre Notwendigkeit, die Menschen aufzunehmen und nicht mit der tunesischen Küstenwache zu kommunizieren und die Menschen schlussendlich nach Tunesien zurückzubringen. Da lässt sich rechtlich darüber streiten. Was sagt denn die EU dazu? Könnt ihr dazu was sagen? Inwiefern es überhaupt noch gemeinsame europäische Geflüchtetenpolitik gibt oder Asylpolitik gibt? Inwiefern ist sowas von der EU gedeckt oder eigentlich auch nicht erlaubt?
Die EU hat Frontex. Also ja, es sind halt einfach auch nur wenige Staaten, die halt ganz praktisch damit zu tun haben, weil sie die Anrainerstaaten sind, weil sie dann die Küstenwachen haben, die dann eben vor Ort entscheiden müssen. Und das EU-Recht gibt halt schon vor. Klar, wenn halt Menschen in Not sind, muss man halt die nächstgelegene Küstenwache informieren. Aber wenn natürlich gleichzeitig irgendwie diese sogenannte Küstenwache dann auch noch mit Schnellbooten und anderen Equipment ausgestattet wird, und zwar von irgendwie auch Staaten der EU, dann zeigt das ja auch eine gewisse Haltung, ohne sich aber hinzustellen und zu sagen, irgendwie, wir sind dafür, dass irgendwie kein Mensch mehr irgendwie übers Mittelmeer kommt und alle in Tunesien oder Libyen als jetzt so, sagen wir, die Hauptfluchtrouten, wenn man vielleicht noch Türkei, Griechenland hinzuzählt, irgendwie zu haben. Also ja, es wird nicht so eindeutig argumentiert, aber es wird dementsprechend gehandelt.
Kann man denn die italienische Küstenwache sozusagen als Ausführenden ansehen einer EU-weiten Verschärfung der Geflüchtetenpolitik? Im Sinne von, man lässt Italien auch irgendwie alleine damit, man beschließt Sachen und Italien führt es dann halt aus. Oder ist das schon auch eine Sache, die von Italien aus kommt? Inwiefern spielen da Entscheidungen in Brüssel eine Rolle, die Italien dazu zwingen, so etwas zu tun? Oder inwiefern ist das auch eigener Wille von Italien?
Naja, wenn es darum geht, eben mit Booten oder anderen Equipment eben sogenannte libysche oder halt auch die tunesische Küstenwache zu unterstützen, dann sind das schon Entscheidungen, die nicht nur Italien alleine trifft, also die auch mit über die EU und eben auch über Frontex laufen. Aber das andere ist, und ich meine, auch das gehört dazu, am Ende ist es die Küstenwache ja nicht von Italien, sondern halt von vor Ort, das heißt von Lampedusa, beziehungsweise jetzt vielleicht Sizilien. Und das sind Menschen, die dort vor Ort arbeiten, deren Amtseid, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt auch so sagen kann, ausdrücken können, am besten ist tatsächlich, ist eben Menschen in Not zu retten. Und dementsprechend handeln sie auch, weil würden sie es nicht tun, also ich meine, dann würde es ja nie passieren, dass halt auch die italienische Küstenwache kommt und auch Menschen mit an Bord nimmt und sie dann halt nach Lampedusa bringt.
Die Festsetzung ist ja auch keine Entscheidung der Küstenwache, sondern der italienischen Regierung. Das muss man jetzt irgendwie auseinanderhalten. Die Küstenwache, ja, ist ja auch dazu da, Menschenleben zu retten auf dem Meer. Was es allerdings in Italien auch gibt, weil du eben auch so fragst, inwieweit ist das jetzt die italienische Regierung oder inwieweit ist das jetzt von Brüssel aus gesteuert, hat jetzt nicht direkt mit der Festsetzung zu tun, aber es gibt das sogenannte Piantedosi-Dekret, das besagt, dass wenn ein Schiff der zivilen Flotte Geflüchtete an Bord hat, muss es mit diesen sofort in einen italienischen Hafen zurückkehren, und zwar in einen, der angewiesen wird. Es wird letztlich von den Leuten der zivilen Flotte als Schikane wahrgenommen, weil ganz praktisch ist es so, du hast vielleicht eine Situation, in der du 3 Personen an Bord nimmst. Du könntest mit dem Schiff ansonsten weiterfahren. Vielleicht ist ein anderer Seenotrettungsfall gar nicht so weit entfernt. Du würdest eigentlich woanders noch gebraucht. Was musst du tun? Du musst langwierig, aufwendig umkehren, teilweise entlang der italienischen Küste weiter nordwärts fahren an den zugewiesenen Hafen, um diese 3 Personen dort an Land gehen zu lassen. Sprich, du wirst massiv darin behindert, diesen Einsatz gut zu fahren und möglichst effektiv zu fahren, sozusagen. Ne?
Es könnte also passieren, dass mir der Hafen von Venedig zugewiesen wird.
Ob es bis nach Venedig raufgeht, weiß ich nicht. Aber ich glaube, da gibt es keine ganz klare Aussage dazu, sondern es wird halt entschieden, an welchem Hafen soll dieses sogenannte Disembarking stattfinden. Und es hält halt einfach wirklich auf. Mario hat es vorhin schon gesagt, das sind ja wirklich große, große Strecken. Da gehen dir dann halt auch mal 3-4 Tage praktisch dadurch verloren. Ne?
Also es sind schon, in der Regel reicht Sizilien als ein Ort, wo die hingeschickt werden, weil das eben, wenn man von der Rettungszone dann ausgeht, 3-4 Tage sind, die so ein Schiff unterwegs ist. Und wenn man sich jetzt wieder vorstellt, da sind 60 Menschen an Bord, die haben keinen Platz, um sich zu bewegen. Die sitzen alle dicht gedrängt auf, zum Teil unter Deck eben an Bord. Und wenn dann eben die auch in irgendeinem gesundheitlich nicht so guten Zustand sind, dazu kommt auch, dieses Boot ist irgendwie bei schwerem Seegang nicht für 60 Personen ausgelegt. Also diese 60 Personen funktioniert nur, wenn bestes Wetter ist. So wie da Stürme aufkommen und die See hoch ist, ist es gar nicht mehr möglich. Und das sind dann schon irgendwie auch schwere Entscheidungen, aber auch irgendwie anstrengende Stunden, die dann halt die Crew mit eben den People on the Move auf dem Weg ist und versucht dann immer wieder und wieder und wieder halt eben die Küstenwache zu erreichen und sagen, kommt bitte, wir haben ja einen Notfall, sie müssen irgendwie Menschen mit an Bord nehmen. Und wenn dann manchmal über Stunden nicht geantwortet wird, ist das auch eine Form der Schikane.
www.freefm.de.
Darüber hört ihr uns gerade. Ihr seid beim Weltfunk bei freefm.de. oder auf der 102,6 auf UKW in Ulm und Umgebung. Das Thema des heutigen Weltfunk ist die zivile Seenotrettung im Mittelmeer und der aktuelle Anlass, die Festsetzung des Rettungsschiffes Trotamar 3 auf Lampedusa. Und wir wollen, wie angekündigt, ein bisschen den Blick weiten oder verallgemeinern und fragen uns, wie sehen die Fluchtrouten über das Mittelmeer denn aktuell aus? Ist die Route über Tunesien, Libyen nach Lampedusa weiterhin eine bevorzugte Route? Hat es sich Richtung Ägäis verschoben oder Richtung Gibraltar oder eventuell sogar in den Atlantik Richtung Kanarische Inseln? Wie sieht es da aktuell aus?
Okay. Der größte Teil die meisten, die Fluchtroute übers Mittelmeer wählen, starten von Libyen oder Tunesien aus. Und da hat sich auch was verändert. 2024 waren es noch 29%, die von Tunesien und 63% von Libyen ausgestartet sind. Den Rest kann man sich ausrechnen, das ist nicht mehr viel. Und das ist in erster Linie dann Türkei, Griechenland. Algerien zwar auch noch, aber das ist wirklich verschwindend gering. Und im letzten Jahr ist so, dass jetzt nur noch, also in Anführungsstrichen gesprochen, 9% aus Tunesien kommen und, glaube ich, 82% von Libyen und wie gesagt, Rest dann halt Türkei und Algerien.
Gibt es Gründe für diese Verschiebung?
Kann ich nicht sagen. Also das hat auch damit zu tun, wie Menschen natürlich den Weg finden, überhaupt bis zur Küste. Und also warum sich manche Menschen eher für Tunesien, manche eher für Libyen entscheiden, weil die wenigsten kommen dort an, um sofort aufzubrechen. Sie sind teilweise ja Wochen, Monate, manche auch über Jahre da, bevor sie überhaupt den Weg übers Mittelmeer wagen.
Wir sprechen ja heute über zivile Seenotrettung. Gibt es denn staatlich organisierte Seenotrettung noch? Nicht mehr? Und wenn ja, warum?
Kommt drauf an, was man jetzt unter staatlicher Seenotrettung bezeichnet. Also die Küstenwachen oder auch sogenannte Küstenwache, können wir auch gleich nochmal was sagen, warum ich bewusst immer so diesen Begriff der sogenannten Küstenwache wähle, bezogen nämlich auf Libyen, ist ja Menschen zu retten, aber richtig organisiert, dass halt vom Staat aus eben auch Schiffe im Mittelmeer unterwegs sind, um dann die Menschen an Bord zu nehmen, das gibt es in der Form nicht mehr. Das war Mare Nostrum, die bis 2013, 2014, aber auch nur für etwas über ein Jahr aktiv waren und das wieder eingestellt haben.
Wieso?
Naja, es wird in erster Linie politisch motiviert gewesen sein. Also Kosten hat es zwar auch verursacht, aber das ist schon was, wo eben auch seitens der EU dann einfach auch es Einfluss gab, dass Mare Nostrum eingestellt wurde.
Wir sprechen da von Küstenwachen von europäischen Staaten. Es war jetzt auch schon verschiedentlich die Rede von der Küstenwache von Tunesien oder der libyschen Küstenwache. Was verbirgt sich hinter diesen Organisationen? Sind das staatliche Organisationen jeweils oder ist es eine Küstenwache, wie wir sie uns vorstellen? Wer sind die Küstenwachen von Libyen oder Tunesien?
Ja, das ist eine Sache, wo man irgendwie gut aufpassen muss, wenn man diese Ausdrücke benutzt. Wir sprechen von der tunesischen Küstenwache und der sogenannten libyschen Küstenwache, weil wir uns praktisch weigern, nicht nur wir, sondern ganz viele politische Akteurinnen, Akteure in diesem Feld, die libysche Küstenwache als eine solche zu bezeichnen. Es hat den Hintergrund, dass das kein Gebilde ist, was, wie soll ich sagen, im Auftrag eines funktionierenden Staates nach Gesetzen handelt und bestimmten Kriterien unterworfen ist, sondern es ist Menschen mit Booten, ich weiß nicht, woher sie ihre Waffen haben, ich weiß nicht, wer sie im Einzelnen schickt, irgendwelche Milizen, aber irgendwie hat das eben nicht diesen staatlichen Überbau, sage ich mal, den man eigentlich bräuchte, um das eigentlich als Küstenwache bezeichnen zu können. Da ist jetzt die feine Unterscheidung. Die tunesische Küstenwache ist tatsächlich anders als die sogenannte libysche, soweit in staatliche Strukturen eingebunden, dass man jetzt nicht sagen kann, sie ist keine. Sie hat schon dann den Auftrag von ihrer Regierung, da gibt es Regelungen und sowas. Da ist aber immer noch der Unterschied, wenn man jetzt auf diese Frage zurückgeht, warum kommuniziert man nicht mit ihr, dass dieser sichere Ort für flüchtende Menschen eben nicht gegeben ist aufgrund der schweren, massiven Menschenrechtsverbrechen, die oft dann diesen Geflüchteten widerfahren, wenn sie erstmal wieder zurückgeholt wurden vom Meer.
Ein sicherer Herkunftsort scheint das also nicht zu sein. Ich denke, Libyen ist seit dem Sturz des Gaddafi-Regimes ja auch weiter entfernt von staatlicher Integrität. Herrscht, soweit ich weiß, immer noch Bürgerkrieg. Ähnlich wie im Sudan, der sicherlich ein großes Herkunftsland ist für Geflüchtete.
Ganz viele aus dem Subsahara-Bereich, genau.
Dann hast du ja auch wieder Krieg im Nahen Osten seit einiger Zeit. Verändert denn das auch die Anzahl der Menschen, die auf der Flucht sind, beziehungsweise spürt man das bereits im Mittelmeer? Oder sitzen diese Menschen, die dann fliehen, in Libyen fest, in Tunesien fest, an der afrikanischen Küste?
Also, ja, oder? Also deswegen sagte ich ja vorhin, das ist nicht so, dass die kommen und sofort irgendwie aufbrechen, sondern da über eben Wochen, Monate bis Jahre auch in Libyen oder Tunesien verbringen unter wirklich menschenunwürdigen Bedingungen und auch keinen rechtsstaatlichen Prinzipien irgendwie folgend, also auch kein Recht auf Asyl gibt es in Tunesien, in Libyen genauso wenig, wo Menschen sich drauf berufen können. Deswegen ist halt, wenn irgendwo jetzt Kriege irgendwie und dadurch Fluchtbewegungen irgendwie in Gang gesetzt werden, das nicht so sofort und 1:1 erkennbar, dass dadurch halt eben mehr Menschen den Weg übers Mittelmeer wagen. Ja.
Würde das die Situation für die zivile Seenotrettung auch verändern? Also die letzten Jahre waren wir ja von zunehmenden Restriktionen gekennzeichnet. Steht in Aussicht, dass sich das wieder, wie soll ich sagen, ein Stück weit entkriminalisiert?
Schwer zu sagen. Also
schön wäre es, ne?
Es ist ein hehres Ziel. Allerdings, meine persönliche Meinung ist, ich glaube, dass es eher schlimmer als besser wird. Ja.
Weltfunk.
Zurück beim Weltfunk bei Radio Free FM. Auf der 102,6 oder auf freefm.de weltweit. Heute mit dem Thema zivile Seenotrettung und der aktuelle Anlass, die Festsetzung der Trotamar 3, einem zivilen Seenotrettungsschiff auf Lampedusa. Wir hatten uns vorhin gefragt, was man denn tun kann, wenn man Lust hat, selber mitzumachen oder selber etwas aktiv zu werden in dieser ganzen Geschichte zivile Seenotrettung. Wie sieht denn ein Alltag auf dem Schiff aus? Und was kann ich tun, wenn ich selber keine Lust auf Schiff habe, sondern grundsätzlich unterstützen möchte? Könnt ihr dazu ein bisschen was erzählen?
Gut, der Alltag auf dem Boot sieht so aus, dass es erstmal eine Vorbereitung braucht, die ungefähr eine Woche lang geht, die auf Sizilien stattfindet und so schrittweise auch dahin führt, dass man dann schon mal mit dem Boot aus dem Hafen rausfährt, dass man auch so Übungen mit dem Dinghy, das ist so ein Beiboot, halt macht. Eben, also wie kann man da dann auch zum Beispiel Schwimmwesten draufpacken und damit eben zu den Booten, die man dann ja spottet, also sichtet und Kontakt aufnimmt, hinfahren Und dann irgendwann kommt der Schritt, dass die Trotama 3 dann von Sizilien bis nach Lampedusa fährt. Das ist noch kein Einsatzgebiet, aber auf dieser ganzen Strecke werden weiterhin immer wieder Übungen gemacht, wo es darum geht, so was mache ich in welcher vielleicht Notlage auch. Und egal, ob das jetzt das Beiboot oder auf dem Boot es dann betrifft. Und auf Lampedusa vielleicht auch noch mal so ungefähr einen Tag, manchmal auch zwei Tage, wo es dann noch mal Vorbereitungen gibt. Und erst dann geht's los, dass man in See sticht, um das mal so zu sagen. Und ja, manchmal kann der Alltag auf dem Boot auch hauptsächlich aus einer Seekrankheit bestehen. Und ich habe mir sagen lassen, dass das, egal wie erfahren jemand ist, und das können echt ausgebildete Seeleute sein, das kann jeden treffen. Und je kleiner das Boot ist, und die Trotama 3 ist halt nun mal kein großes Boot, ist es viel mehr Schwankungen ausgesetzt und dementsprechend kann das für ziemlich viel Übelkeit sorgen.
Ich muss jetzt dazu sagen, wir sind beide selbst noch nie einen Einsatz gefahren. Wir gehören zur sogenannten Landcrew. Dazu sage ich nachher auch gerne noch was. Deine Frage ansonsten, wie sieht der Einsatz auf dem Boot aus? Also man ist zu sechst in diesem Einsatz. Es gibt so ein Schichtsystem, weil man ja 24/7 praktisch müssen zwei Leute wach sein. Und man braucht eben auch immer einen der Skipper. Also es gibt eine Skipper-Person und eine Co-Skipper-Person. Die Menschen, die das Boot wirklich führen können. Idealerweise auch eine dritte beziehungsweise auch vielleicht auch eine vierte Person dabei, die zumindest auch Segelkenntnisse haben. Die haben dann vielleicht noch einen Binnensegelschein oder sowas und haben aber auf jeden Fall schon mal mit so einem Segelboot gearbeitet. Es gibt noch so ein paar andere Posten, die gebraucht werden. Also ein Mensch muss sich damit auskennen, wenn der Motor irgendwie muckelt, was man da macht, die Technikperson. Es gibt die Leute, die mit dem Dinghy, das Mario gerade schon benannt hatte, dieses Beiboot, die mit dem rausfahren, die üben das dann auch nochmal im Landbereich und so, wie man eben mit dem ausfährt, wie man Kontakt überhaupt zu diesen Booten aufnimmt, also auch wie nah fahre ich ran, wie spreche ich die Menschen auf dem Boot überhaupt an, welche Fragen stelle ich, wie signalisiere ich ihnen, bitte nicht gleich ins Wasser springen und zu unserem Beiboot rüberschwimmen. Das passiert nämlich, dass Leute denken so, jo, da kommt jetzt das Boot und die nehmen uns jetzt alle auf. Und oh nee, jetzt bitte sitzen bleiben und wir wollen erstmal die Lage sondieren. Das ist natürlich alles noch mit einer Sprachbarriere. Man muss sich natürlich auch ums Essen kümmern. Eine Person hat so diesen Blick drauf, was haben wir noch an Vorräten da, was kann man damit jetzt machen. Und dann natürlich auch wichtig, eine Person, die sich medizinisch gut auskennt. Das ist nicht zwingend eine Ärztin oder ein Arzt. Wir sagen auch ganz bewusst, wir leisten jetzt nicht so viel medizinische Ersthilfe an Bord, dass man jetzt sagen kann, die Küstenwachen werden nicht gebraucht. Weil das ist auch ein Stück Politik zu sagen, die zivile Flotte ist da, weil sonst einfach viel mehr Menschen im Mittelmeer ertrinken. Aber die anderen Küstenwachen, also die maltesische und die italienische, haben durchaus auch noch einen Auftrag. Wir nehmen euch den nicht komplett ab. Eigentlich, wenn ein Notfall da ist, solltet ihr kommen. Aber wir können erstmal über ein paar Stunden hinweg einen medizinischen Notfall nach Möglichkeit stabilisieren. Das heißt, es sind dann auch Leute, die haben vielleicht ein paar Semester Medizin studiert oder sind ausgebildeter Rettungssanitäter oder irgendwie sowas.
Oder Pflegefachkräfte. Ja. Also es ist sogar auch so, dass wenn wir jetzt die Wahl hätten zwischen jetzt vielleicht einer Ärztin und einer Pflegefachkraft, wir würden die Pflegefachkraft vorziehen, weil die meisten, die halt wirklich im ja einfach Ärztinnen oder Ärzte sind, auch vielleicht nochmal einen ganz anderen Anspruch haben an welche medizinische Leistungen sie irgendwie erbringen wollen oder können. Und das ist halt uns wichtig, dass es darum geht, das sollte so minimal wie möglich sein. Also da, wo es absolut notwendig ist, die zu leisten, aber nicht drüber hinaus, die erstmal durchzuchecken, weil das ist nicht zwingend notwendig, solange die irgendwie vital sind und keine offenen, sag ich jetzt mal, Wunden oder sonst was haben. Ne?
Ja, und dann gibt es die Landcrew, zu der wir eben wie gesagt gehören. Ein Teil unserer Aufgabe war jeweils bisher hospitierend, diese Einsätze in Licata vor Ort vorzubereiten. Das heißt quasi diese Woche, diese Vorbereitung läuft, als Seminarleitung zu fungieren und das eben mitzugestalten, zusammen mit der Skipper-Person, das ist Matthias und oder Ina, die zwei sind als Skipper für die Trotamar im Einsatz. Aber irgendjemand muss diesen ganzen Rahmen drumherum eben auch stellen. Also wann findet was statt, was wird besprochen, welcher Punkt fehlt noch, wann gibt's Abendessen, wer kauft's ein? Also irgendwie so diesen ganzen Rahmen, ne? Da hat Mario jetzt im Juni seinen ersten Einsatz, ich habe meinen dann im September. Und dann gibt es eben die Landcrew, die in Deutschland sitzt, vornehmlich in Deutschland. Und das ist natürlich ganz viel Social Media, Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit. Es gibt auch immer während des Einsatzes eine Person, die als Backup erreichbar ist, also die dann mit dem Boot auch kommuniziert, mit der Person, die auf dem Boot wiederum dafür zuständig ist. Einfach auch so, welche Schritte müssen jetzt gerade in Deutschland getroffen werden? Ne? Aktiviert unsere Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, informiert die und die Behörde, versucht da und da an die Presse zu gehen und sowas. Und dann gibt es natürlich auch ganz viel im Rahmen drumherum, diese ganzen Einsätze vorzubereiten. Also man muss ja die Crews überhaupt zusammenstellen, dieses ganze Bewerbungsprozedere mit Leuten durcharbeiten. Crowdfunding, Spenden, sammeln, Veranstaltungen hier vor Ort organisieren und so weiter.
Du hast das jetzt nur mit zwei Worten erwähnt. Das ist ein ganz schön großer Bereich, irgendwie Fördergelder zu akquirieren von verschiedensten Trägern. Das geht uns nicht anders als vielen anderen kleinen Vereinen, die einfach auf verschiedenste Unterstützung und Hilfe da einfach angewiesen sind. Und auch immer wieder Öffentlichkeitsarbeit im Sinn von, man hat einen Stand bei irgendwie irgendeiner Veranstaltung, man macht einen Infoabend, wo man drüber berichtet, man sitzt im Radio und erzählt davon. Also auch das gehört alles so zu der Arbeit, die möglich ist, die man halt unterstützend auch noch leisten kann, ja.
Ich kann also mit ganz verschiedenen Fähigkeiten, die ich habe, mich einbringen. Ich muss nicht unbedingt segeln können.
Nein.
Wir können beide nicht segeln.
Es ist sogar so, dass das auch ein Prinzip ist, dass die Hälfte, also von den sechs, die Hälfte der Crew eine Erfahrung haben sollte und die andere Hälfte in der Regel nicht, um tatsächlich auch neue Menschen dafür zu gewinnen und auch zu zeigen, also auch das ist möglich. Es sind nicht nur die Menschen, die am besten noch einen Segelschein haben und aufs Boot dürfen, sondern halt auch welche, die vielleicht noch nie auf dem Boot waren.
Ich könnte mir vorstellen, dass das Erleben von Extremsituationen auf hoher See, also das Retten von Menschen, durchaus auch nahe geht oder auch wenn man Probleme mit staatlichen Behörden bekommt, darauf muss man sicherlich auch eingestellt sein.
Das ist auch was an diesen Seminaren eben angeguckt wird und was auch schon während des Crewings natürlich mal thematisiert wird. Also das wird schon sehr geachtet darauf, die Leuten sollen ein bisschen klar sein, worauf man sich einlässt. Ne? Also alleine die Idee, ich möchte da gerne unterstützen und deshalb fahre ich mit raus, ist eine schöne Idee, danke dafür, aber schon auch mit Vorsicht zu genießen im Sinne von, kann ich mir das jetzt auch vorstellen, wochenlang auf diesem Boot in dieser Enge mit Wachdienstschichten, Konfrontationen mit Menschen, die gerade ganz schlimme Dinge erlebt haben, eventuell auch Rettungseinsätzen, wo was nicht klappt. Dann taucht die Frage auf, würden wir auch verstorbene Menschen an Bord nehmen? Könnt ihr euch das vorstellen, mit denen auch quasi zu agieren, die irgendwie zu bergen und so? Wie gehst du überhaupt mit dir selber um, wenn du in einer Stresssituation bist? Also das ist zum Beispiel auch was die Crew sich dann davor auf diesem Vorbereitungsseminar auch gegenseitig erzählt, im Sinne von, ich möchte einfach nur in Ruhe gelassen werden, dann sortiere ich mich wieder oder bitte sprich mich an, hol mich ab, unterstütz mich. Oder so, und das ist eben auch wichtig, dass man sich da so ein bisschen einschätzen kann und sich da ein reelles Bild macht, was erwartet mich da eigentlich. Ne?
gibt auch wirklich so redundante, festgelegte Sicherungssysteme, wenn ich die jetzt mal so bezeichnen darf. Also es gibt einmal so ein Buddy-System, wo immer halt zwei Leute miteinander in Verbindung sind, die auch mehr auf sich achten. Es gibt eine Awareness-Person, die halt nochmal übergeordnet für die ganze Crew irgendwie das im Blick hat, wie es eben auch einfach ja psychisch geht. Und es gibt nochmal einen psychologischen Support, also der auch nochmal so ein Briefing und Debriefing irgendwie, also vor und nach dem Einsatz macht, aber auch während des Einsatzes grundsätzlich auch nochmal so ein Backup da ist, um zu sagen, okay, ich weiß, da ist ein Mensch, da kann ich mich auch nochmal hinwenden und wenn ich das Gefühl habe, so mit all dem, was ich habe, da kann ich weder irgendwie zum Skipper noch zu irgendjemand anders von der Crew gehen.
Stichwort Veranstaltungen, wird es denn in nächster Zeit etwas von euch geben?
Ja, schönerweise. Wir freuen uns ja, dass wir hier das im Süddeutschland auch so ein kleines bisschen vorantreiben, weil der Großteil der Leute sitzt natürlich im Wendland und im Umland vom Wendland. Und wir konnten jetzt eine Veranstaltung planen, die am 27. Juni, das ist ein Samstag, abends um 19 Uhr im Haus der Nachhaltigkeit in Neu-Ulm stattfinden wird. Da sind wir eben auch vor Ort und berichten nochmal über diese Arbeit. Mario ist dann auch gerade von einem dieser Vorbereitungsseminare zurück. Das heißt, die Crew wird dann währenddessen im Einsatz sein, die Crew, die er vorbereitet. Und das ist so als Infoabend konzipiert. Und Anfang Juni irgendwann, da ist noch nicht ganz klar, wann genau, wahrscheinlich so ab der zweiten Juniwoche oder sowas, gibt es auch eine Ausstellung im Haus der Nachhaltigkeit über diese zivile Seenotrettung, die dann 3 Wochen oder sowas auch da stehen wird. Wie gesagt, da sind die Daten noch nicht so 100%ig sicher, die Veranstaltung ist aber sicher.
Und was man auch noch machen kann, nicht als Veranstaltung, ist auch finanziell gerade den Verein und eben also praktisch Trotthammer 3 dadurch zu unterstützen durch eine sogenannte Start Next Kampagne, die noch nicht online ist. Also wir sind wirklich gerade dabei, irgendwie alles irgendwie online zu setzen an Unterstützungssystemen, aber über die Seite Kompass mit C geschrieben -collective.org kriegt man dann auch die aktuellsten Informationen.
Kompass-collective.org. Wunderbar, danke auch für diesen Hinweis noch. Und die Stunde Weltfunk ist schon wieder annähernd zu Ende. Mir bleibt noch Danke zu sagen fürs Dagewesensein an Britta und Mario vom Kompass Collective. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Für die Einladung.
Ja, vielen Dank dir.
Das war der Weltfunk bei Radio Free FM auf der 102,6. Den Weltfunk hört ihr wieder in 4 Wochen an einem Donnerstagabend. Seid auch dann wieder dabei. Danke von mir fürs Zuhören. Ich war Matthias. Macht es gut.